Stellen Sie sich vor, es ist Nacht. Sie gehen zu Bett, wollen sich noch etwas entspannen und hören, wie schon oft zuvor, beim Einschlafen ein Hörspiel. Heute ist es eine Folge von John Sinclair. Sie starten Ihren Discman, schließen die Augen, lehnen sich mit einem wohligen Gefühl zurück.
Mitternacht, Sinclair! Zeit zum Sterben!
Ich werde dich aufschlitzen, du Miststück!
Vergessen Sie das mit dem Einschlafen. John Sinclair, der erfolgreichste Geisterjäger der Welt, bricht nun auch als Hörspielserie sämtliche Kassenrekorde. Besetzt mit den deutschen Stimmen von Hollywood-Superstars, hergestellt mit atemberaubenden Schockeffekten und einem filmreifen Soundtrack, sprengen diese Produktionen die Grenzen unserer Hörgewohnheiten und stoßen die Tür in ein neues Hörspielzeitalter auf. Wenn Sie die Dramatik der Sinclair-Romane hautnah miterleben wollen, wenn Sie Horror- und Actionfilme mögen, dann machen Sie sich bereit für Breitwandkino im Kopf, wie Sie es bisher noch nicht erlebt haben. In den kommenden Minuten erfahren Sie die Entstehungsgeschichte dieser aufregenden Hörspielserie. Vom ersten Sinclair-Roman bis zum sensationellen Longplayer, der sich viele Wochen lang in den Top 100 der deutschen Charts hielt. Begleiten Sie die Macher bei der Entstehung einer Gruselszene. Lassen Sie sich von den Produzenten etwas über die Anfänge und die Zukunft der Serie erzählen. Und hören Sie, was Jason Dark von der Umsetzung hält. Denn er ist der Meister des Grauens. Der Erfinder vom Geisterjäger John Sinclair. Sinclair. Wir befinden uns inmitten der gediegenen Reihenhaus-Idylle eines Vorortes von Köln. In dieser gar nicht unheimlich anmutenden Umgebung tippt Helmut Rellagert alias Jason Dark unermüdlich Tag für Tag die neuesten Abenteuer des Geisterjägers in seine alte Schreibmaschine. Und das seit nunmehr 30 Jahren. Dabei hatte die Karriere der Romanserie eher unspektakulär begonnen. Helmut Rellagert erinnert sich.
Das war eigentlich so, dass der Verlag eine Gruselserie starten wollte. Man fand den Titel Gespensterkrimi und man suchte einen Autor, der den ersten Roman schrieb. Keiner wollte. Ich habe ja gesagt, er fand John Sinclair und hatte für weitere Romane keine Lust, mir immer einen neuen Helden auszudenken. Und deshalb bin ich bei John Sinclair geblieben. Das ist eigentlich alles.
Knapp 5 Jahre lang tauchte John Sinclair sporadisch in den Gespensterkrimis auf, bis eine immer größer werdende Schar von Fans dem Geisterjäger zur eigenen Heftserie verhalf.
Man merkte, nachdem 50 Romane erschienen waren, dass sich meine Jason-Dark-Geschichten mit John Sinclair viel besser verkauften als alle anderen. Und was machte man? Man koppelte eben meinen Helden aus und erfand John Sinclair neu als Serie.
Die Nummer 1 erschien am 17. Januar 1978. Sie trug den Titel »Im Nachtclub der Vampire« und begründete eine regelrechte Sinclair-Mania. Die Verkaufszahlen schnellten in die Höhe, Zweit- und Drittauflagen folgten und um der nicht enden wollenden Nachfrage gerecht zu werden, schreibt Helmut Rellagert seit 1981 zusätzlich zu den wöchentlich erscheinenden Heften noch jeden Monat ein Taschenbuch. Inzwischen hat er über 1500 Geschichten verfasst und die Auflage seiner Romane überschreitet die 270-Millionen-Grenze. Ein Erfolg, den man schon frühzeitig kommerziell auszuwerten versuchte. So kamen Anfang der 80er Jahre einzelne Titel aus dem Sinclair-Universum als Hörspieladaptionen auf den Markt. Weitere Begleitprodukte wie ein Videospiel oder sogar eine TV-Serie stießen jedoch bei Kritik und Publikum ebenso wenig auf rauschenden Beifall wie beim Autor selbst.
Über die TV-Serie sollte man am besten schweigen, denn da ist so viel schiefgelaufen, wie eben nur schieflaufen kann. Das hat der Heftserie nicht geschadet. Im Gegenteil, die Leser sagen, lesen ist besser als John Sinclair im Fernsehen zu sehen.
Bei den enttäuschenden Sinclair-Umsetzungen der Vergangenheit war es nur zu verständlich, dass Helmut Rellagert mit äußerster Skepsis reagierte, als der Lübbe Verlag im Jahre 1998 eine neue Vertonung seiner Geschichten anvisierte.
Ja, da habe ich zum ersten Mal gesagt, ach du Scheiße, wortwörtlich, denn ich wurde erinnert an die Hörspielproduktionen, die da einige Jahre zurücklagen. Und das war nicht, um es positiv auszudrücken, das Gelbe vom Ei.
Auch beim Lübbe Verlag war man sich in den ersten Planungsphasen nicht sicher, wie die neuen Produktionen klingen sollten. Marc Sieper, Produktionsleiter von Lübbe Audio.
Wir haben eine ganze Zeit lang überlegt, was wollen wir machen, wie wollen wir es umsetzen. Wir haben auch über verschiedene Variationen von Lesungen noch nachgedacht und haben dann letzten Endes sowas Ähnliches wie eine Ausschreibung gemacht, wo sich dann viele Studios gemeldet haben als Produzenten, haben uns dann aber lustigerweise eben eine Firma ausgeguckt, die keine Erfahrung mit Hörspielproduktionen im eigentlichen Sinne hat, durchaus mit tontechnischen Produktionen.
Das Kölner Label Wortart schien nicht zuletzt deshalb der richtige Partner für das Projekt zu sein, weil die Kabarett- und Comedy-Spezialisten von dem Stoff überzeugt waren und sich von Anfang an eine hohe Messlatte setzten. Alex Stelkens, Geschäftsführer von Wortart.
Und jetzt wollten wir versuchen doch mal, diesen Erfolg so fortzusetzen auf einer anderen Ebene, nämlich technisch ausgereifter und eigentlich ein perfektes Hörspiel zu machen.
Und plötzlich lernte ich einige Typen von Wortart kennen. Jung, schmallüftig, scharf, dynamisch. Wollte man sich an die Serie heranmachen, unter anderem mit Oliver Döring, der einen großen Vorteil hatte. Nicht nur, dass er ein guter Mixer war, was Musik anging, und der auch schon eine eigene Serie im WDR, die Retter, nämlich auf die Beine gestellt hatte. Nein, er kannte 500 Sinclair-Romane, Pi mal Daumen gerechnet. Und der wusste genau, was Sinclair sein muss auf dem Audiogebiet.
Schon bald stellte sich heraus, dass die Produktion mit diesem Team extrem aufwendig werden würde. Die Drehbücher lasen sich wie Filmskripte. Es wurde Musik im großen Stil in Auftrag gegeben. Und auch bei der Besetzung gingen die Macher keine Kompromisse ein. So konnte für die Hauptrolle Frank Glaubrecht gewonnen werden, der unter anderem auch Pierce Brosnan und Kevin Costner seine deutsche Stimme leiht.
Sinclair mein Name, John Sinclair.
Für den Part der Jane Collins engagierte man Franziska Pigula, deren unverwechselbare Stimme jedem Akte X-Fan im Ohr sein dürfte.
Also gut, dann spiele ich eben wieder mal die Rückendeckung.
Und wenn Bill Connolly vor ihrem geistigen Auge wie George Clooney aussieht, liegt das ganz sicher an Detlef Bierstedt.
Hier links, Bill.
Wird gemacht.
Achtung.
Bin gespannt, wie die Zimmer sind.
Achtung, Bill.
Was denn?
Bill, rechts.
Wo?
Rechtsverkehr! Mann, warum sag ich wohl die ganze Zeit Achtung, Bill?
Ja, eben. Drück dich mal ein bisschen genauer aus.
Dem Team reichten aber ein paar große Namen in den wichtigen Rollen nicht. So liest sich die Castingliste der Serie wie ein Who is Who der deutschen Synchronszene.
Hollywoods Elite. Man darf wirklich keinen herausnehmen. Die sind alle toll, von der Hauptrolle bis hin in die kleinste Nebenrolle. Und ich kann nur sagen, großes Kompliment und viel, viel Beifall.
Um das Filmerlebnis im Kopf perfekt zu machen, besorgte man sich die großen Sounds, die auch in den Kinoblockbustern verwendet werden. Doch schon bald stellte man fest, dass nicht alle Geräusche für Geld zu haben waren. Es gibt zum Beispiel in Folge 2 der Totenkopfinsel eine Szene, in der ein Mann aus einem Schacht klettert. Es war dieses Reiben von Haut auf Metall, verbunden mit dem Gepolter in der engen Röhre, das auf keiner Sound Library zu finden war. So holte sich der Regisseur eigens für diese Szene am ganzen Leib blaue Flecken, indem er sich mit nacktem Oberkörper an der Tür des mannshohen Eisentresors im Wortartgebäude erging. Im September 2000 war es dann endlich soweit. Die ersten 6 Folgen lagen vor und konnten in die Vervielfältigung gehen. Und obwohl dem gesamten Team klar war, dass die Hörspiele qualitativ anderen erfolgreichen Serien in nichts nachstanden, wuchs die Nervosität ins Unermessliche. Grund dafür war die gewaltige Reaktion auf die Ankündigungen im Internet.
Ich bin selbst völlig überrascht worden, was für eine große Fanschar es eigentlich gibt. A für Hörspiele und B für Sinclair, die sich dann auch noch vermischten. Und im Nachhinein läuft mir heute nochmal der kalte Angstschweiß die Stirn runter, weil ich gemerkt habe, worauf wir uns überhaupt eingelassen haben und was passiert wäre, wenn es schiefgelaufen wäre. Aber zum Glück hat es geklappt und heute ist die Erwartungshaltung von den Fans und aber auch bei uns selbst doch sehr hoch.
Die Rechnung war aufgegangen. Ohne viel Werberummel gestartet, verkauften sich die Hörspiele innerhalb weniger Wochen über 100.000 Mal und lösten damit ein Raunen in der Tonträgerbranche aus. Nachdem im darauffolgenden Jahr 12 weitere Episoden reißenden Absatz fanden, wagten die Produzenten einen ebenso mutigen wie waghalsigen Schritt. Sie wollten zum ersten Mal überhaupt mit einem kommerziellen Hörspiel in die deutschen Charts.
Der Charteinstieg als solcher war eine Idee, die als Marketing-Tool, als Marketing-Instrument im Vordergrund stand. Und wir gesagt haben, wir wissen, da draußen gibt es Fans, die unsere Hörspiele toll finden und auch ein nächstes kaufen werden. Wir waren uns sicher, wenn wir unseren Fans was Außergewöhnliches anbieten, und das haben wir mit der Anfang ein längeres Hörspiel mit 77 Minuten ausgespielt, ans Maximum der CD gegangen einerseits, durch die Bank weg mit Topstars besetzt, dann haben wir die Aufmachung sehr, sehr nett gemacht mit einem 12-seitigen Booklet und einem Schuber, der auch noch geprägt ist und alles dies und jenes, dann können wir das schaffen.
Das Team legt in allen Belangen noch einmal kräftig zu. Über 30 hochkarätige Sprecher erzählen in Der Anfang, so der Titel des Longplayers, das erste Abenteuer des Geisterjägers, das 1973 als Band 1 der Gespensterkrimis unter dem Titel Die Nacht des Hexers erstmals erschien. Mit von der Partie sind unter anderem die deutschen Stimmen von Robin Williams.
Es waren die Augen, Patty. Sie funkelten rot wie bei einem Wolf.
Buffy.
Wenn man den Dorfbewohnern glauben soll, wohnt da oben der Leibhaftige höchstpersönlich.
John Malkovich.
Schließen Sie die Tür, John, Sie kommen!
Patrick Stewart.
Fragen Sie nicht. Ich habe schon genug erzählt.
Oder Ed Harris.
Aber warum sollte ich meine Frau denn umbringen?
Der Kabarettist Dieter Nuhr stolpert gar als Untoter durch die Gegend und hat dabei nicht ein einziges Wort Text. Selbst in kleinen Nebenrollen tummeln sich Whoopi Goldberg.
Ich glaube nicht, dass unser Fahrer da hochfährt.
Brad Pitt.
Constable, Sir, wir haben Großalarm.
Oder Michael Douglas.
Um jemandem mit solch einer Wucht den Hals zu brechen, muss man nicht nur stark, sondern auch wahnsinnig genug sein.
Das ist natürlich von Kosten her völlig wahnwitzig eigentlich. Aber wir haben gesagt, wenn wir schon so einen Angriff auf die Charts machen, dann aber auch mit allem, was wir haben.
Das gesamte Team hatte gehofft, vielleicht für eine Woche eine Chartplatzierung irgendwo auf den hinteren Rängen zu ergattern. Das wäre für alle schon ein großer Erfolg gewesen. Doch manchmal übertrifft die Realität jeden Traum.
Der Chart-Entry, das war, glaube ich, die Krönung von allem. Also es ist selten, dass in unserem Business Sachen von vorne bis hinten geplant sind und dann auch so umgesetzt werden können. Und tatsächlich ist eigentlich alles aufgegangen an diesem Ding und der Erfolg, wir wollten eigentlich nur einmal in die Charts rein und sind da gleich knapp 3 Monate drin geblieben. Also es war der Hammer, nicht nur für uns, sondern auch für alle Beteiligten.
Die Resonanz von den Käufern, von den Kunden und Fans, die hier bei uns im Verlag angekommen ist, war grandios. Es gab wirklich nur Jubelschreie über dieses Hörspiel. Es war wirklich von vorne bis hinten durchweg astrein produziert. Es war ein Produkt, das, glaube ich, keine Fragen und keine Wünsche offen gelassen hat. Und so war das Feedback, was bei uns angekommen ist.
Selbst Helmut Rellergert ist in einer kleinen Gastrolle als Lokführer zu hören. Klein deshalb, weil er schon nach 44 Sekunden stirbt.
Krieg ich auch eine, Jason?
Na, hier bitte.
Wo sind wir eigentlich?
In Middlesbrough.
Mein Gastauftritt. Ich habe gedacht, na ja, da gehst du ins Studio und machst da hoppla die hopp, sprichst mal den einen oder anderen Halbsatz. Ja, von wegen. Ich habe Hochachtung bekommen vor den Sprechern, die diese Rollen wirklich so nicht nur sprechen, sondern richtig leben. Wenn ich einen Schrei ausstoßen muss, wie es in einer Folge jetzt geschehen ist, dann kann ich da nicht einfach nur sitzen, den Mund aufreißen und schreien, sondern ich muss mich da richtig schütteln, muss den Körper in Bewegung haben, muss auf dem Sessel herumturnen und erst dann ist der Schrei perfekt, denn wie gesagt, Olli Döring setzt sehr hohe Maßstäbe und das ist gut so.
Bei aller Euphorie darf man nicht vergessen, dass besonders in der Medienbranche Stillstand Rückschritt bedeutet. Aber kann es nach einem Mammutprojekt wie Der Anfang überhaupt noch eine Steigerung geben?
Wenn es eine Veränderung gibt, dann nur nach oben. Und alles, was ich an auch den Titeln, die nach Der Anfang produziert worden sind, gehört habe, kann ich eigentlich nur sagen, das funktioniert. Es geht immer noch ein Ticken besser und hier noch eine Kleinigkeit und da noch eine Kleinigkeit und es geht.
Der Vorteil bei Sinclair ist tatsächlich die letzten 5%. Also das ist, dass wir immer noch einen Tick draufsetzen und das ist auch unser Anspruch. Und das machen andere vielleicht nicht.
Oliver Döring und seine Mannschaft haben sich ein Level gesetzt und den müssen sie halten. Und wie ich die Jungs kenne, werden sie das auch schaffen. Also jeder Fan, jeder Hörer kann sich wieder auf tolle neue Titel gefasst machen. Das verspreche ich.
Die nächsten Folgen sind schon im Presswerk. An einem neuen Longplayer wird bereits gearbeitet. Und über weitere Projekte, wie zum Beispiel einen Musik-Soundtrack, wird bei Wortart und Lübbe Audio heftig diskutiert. Es wird also noch lange weitergehen mit den Hörspielen um den Geisterjäger. Und wenn Sie sich noch trauen, dann machen Sie das Licht aus, lehnen sich zurück und hören eine Folge von John Sinclair. Sie können natürlich auch versuchen, dabei einzuschlafen, aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ihr Joachim Kerzel.